mache einen kleinen Rückblick. Vielleicht wisst ihr das noch, das Buch Jesaja beginnt ja mit einer Anklage Gottes über sein Volk. Und die Anklage lautet folgendermaßen: Gott sagt, ich bin der Vater und ich habe mir Kinder großgezogen. Und jetzt das Traurige, die Kinder sind von mir abgefallen. Und er beklagt das, er sagt, sie haben vergessen, wer der Besitzer ist, wer sich um sie gekümmert hat, wer ihr Versorger ist. Und Gott hat sein Volk mit den härtesten Schlägen geschlagen. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Bild erinnern. Das Kind komplett verwundet. Und der hat gesagt, und trotzdem hat es nichts gebracht. Sie sind nicht umgekehrt. Und wir verdanken es letztendlich nur Gottes Güte, dass ein kleiner Überrest noch da ist. Das war das erste Kapitel. Und jetzt folgt der nächste Sinnabschnitt. Das ist ein längerer Abschnitt, Kapitel 2, 1 bis 4, 6. Ein wirklich langer Abschnitt. Und doch war es mir irgendwie ein großes Anliegen, heute das mal Stück für Stück auch zu lesen. Ich werde hier und da einfach auch Bemerkungen machen zu dem Text. Aber ich möchte heute einfach, dass das Wort Gottes auf uns wirkt. Bei den ersten Christen war es so, die wenigsten hatten irgendwie Bibelabschnitte gehabt. Und dann kam man zusammen und da war man darauf angewiesen, dass jemand das einfach vorliest. Und davon hat man gelebt. Und Paulus gibt das zum Beispiel in Timotheus auch so weiter: bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Ist alles wichtig. Aber er sagt zuerst vorlesen, lies es vor. Und das möchte ich heute machen. Die Betonung ist heute besonders auf dem Vorlesen. Und es hat, glaube ich, auch einen ganz großen Wert, wenn man einfach längere Abschnitte einfach liest. Ich weiß nicht, wie ihr mit der Bibel umgeht. Etliche nehmen sich da nur so ein, zwei Verse, studieren das vielleicht, das hat auch seinen Wert. Aber ich glaube, es hat einen ganz großen Wert, wenn man Bibel einfach liest, Kapitel für Kapitel. Ja, also mehrere Kapitel hinweg. Und da wird euch so viel aufgehen. Und das ist mir nochmal wichtig geworden. Kurz, um was geht es jetzt in diesen Kapiteln? Noch immer Anklage und Gericht, das steht hier im Vordergrund. Und doch haben wir so einen kleinen anderen Fokus. Vorher ging es um den fürsorglichen Vater. Jetzt hier in diesem Kapitel wird Gott anders vorgestellt. Hier heißt es, ich bin der Große und der Erhabene. Ich stehe über allem. Worin liegt jetzt Judas und Jerusalems Verschulden? Sie haben sich selbst erhoben gegen diesen Hohen und Erhabenen. Sie sind stolz geworden. Ihr werdet das merken, hier geht es die ganze Zeit um Hochmut und Stolz. Und wie Gott dieses Volk deswegen demütigen muss, damit er ganz oben steht und das Volk runterkommt von dem hohen Ross. Wir fangen an mit Kapitel 2, 1 bis 5. Ich habe hier die Überschrift: Jerusalem als das zukünftige Zentrum für Recht und Frieden. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute: Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und jetzt die Ermahnung: Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Also wir gucken jetzt ganz, ganz weit nach vorne. Das ist Prophetie. Irgendwann, heißt es, wird Jerusalem ganz an der Spitze stehen. Also wenn wir jetzt von dem höchsten Berg sprechen, dann denken wir an den Mount Everest. Aber da heißt es, jetzt in den letzten Tagen, da wird Zion, das heißt der Tempelberg, wird ganz oben stehen, wird ganz erhaben sein, an der Spitze aller Berge. Und da werden die ganzen Heidenvölker zusammenkommen nach Jerusalem, alle Pilger nach Jerusalem. Warum? weil von dort das Gesetz ausgehen wird. Von dort wird Herr Gott sprechen und von dort wird Frieden hergemacht. Da haben wir diesen berühmten Vers, die ganzen Waffen, die man vorher hatte, die wird man umschmieden müssen, damit da vernünftige Werkzeuge draus gemacht werden. Man wird sie nicht mehr brauchen, die Waffen. Und das ist ein herrliches Bild. Und ich glaube, auch Jerusalem vom Selbstverständnis hatte immer dieses Bild vor Augen. Wir an der Spitze, ganz oben, ganz oben. Und dann das ermahnende Wort. Komm, o Haus Jakobs, und lass uns wandeln im Licht des Herrn. Und hier wird Jerusalem wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es muss eines nämlich verstehen, um selber ein Ort des Lichts zu sein für alle Heiden, muss Jerusalem selbst erstmal im Lichte wandeln. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Das heißt, um der erhabenste Ort der ganzen Erde zu sein, wie ist das nur möglich? Es ist nur dann möglich, wenn Gott ganz oben steht. Ich meine, warum kommen die Heidenvölker dorthin? Die kommen ja nicht deswegen dorthin, wegen Jerusalem oder wegen einem Menschenwort, sondern sie kommen deshalb dorthin, weil Gott von diesem Ort her redet. Das ist das Entscheidende, nicht Jerusalem, sondern weil Gottes Wort von daher kommt. Und ich glaube, das ist auch für uns vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, damit von uns Licht ausgehen. Wir sollen ja Lichter sein. Das lesen wir auch in der Bergpredigt. Aber damit wir selbst ein Licht sein können, müssen wir im Lichte des Herrn wandeln. Ansonsten wird vielleicht folgender Vorwurf auch uns gegenüber gemacht. In Römer 2 lesen wir Folgendes. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Ein bisschen weiter. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Und das ist so, wer erstmal in das Licht Gottes hineinkommt, der versteht erstmal, wer er eigentlich selber ist. Und dann fangen wir an, über uns klein zu denken. Und bevor wir andere belehren, fangen wir erstmal an, uns selbst zu belehren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen erstmal uns selbst belehren. Aber dann, wenn wir uns belehrt haben, können wir auch so zu einem erhabenen Ort werden. Und da kommen die Leute aber nicht um unseretwillen, sondern weil sie wissen, wenn ich zu Johann komme, der erzählt mir etwas über Gott. Und das ist ja entscheidend, dass die Leute aus unserem Munde etwas von Gott hören. Und ich wünsche es uns einfach, dass wir solche Begegnungsstätten werden, wo Menschen etwas von Gott hören und nicht von uns hören, wer wir sind, sondern wer Gott ist. Wir lesen weiter, Kapitel 2, ab Vers 6. Also es kommt eigentlich jetzt ein sehr langer Abschnitt, 2,6 bis 4,1. Da geht es um den kommenden Tag des Herrn zum Gericht. Und wir merken, Gottes Zorn bricht aus, eine sehr bedrohliche Kulisse, die Menschen voller Schrecken. Und Gottes Zorn bricht über die heran, oder da bricht er heraus über die, die sich groß tun, die sich gegen den Herrn erheben. Und am Ende wird alles niedergeworfen. Ich lese mal ab 2, Vers 6. Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter wie die Philister. Und sie haben sich mit fremden Gesindel verbündet. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihre Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann, deshalb vergib es ihnen nicht. Es wird hier jetzt immer wieder um Hochmut gehen. Und wo fängt der Hochmut an? Der Hochmut fängt da an, wo man sich lossagt von Gott. Das ist auch Stolz. Dass der Mensch meint, er könnte ohne Gott zurechtkommen. Und das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Hier werden so drei Dinge, glaube ich, hier genannt. Zuerst, wen befragt man? Man befragt alle möglichen andere Quellen, sogar okkulte Quellen, das müssen wir uns vorstellen, als Volk Gottes. Und das ist Stolz, das ist Hochmut, dass man nicht mehr Gott befragt. Und ich muss sagen, ich staune auch, wo Christen oft so ihre Hilfe holen oder wer ihre Ratgeber sind. Früher war es mal so gewesen, wenn man Hilfe brauchte, was den Leib betrifft, wohin ging man? Natürlich zum Arzt. Aber alles, was den inneren Menschen betraf, die Seele, die inneren Nöte, da ging man zum Pfarrer oder zum Bruder oder was weiß ich. Und eines hat man aber immer verstanden. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, ist die erste Stelle immer Gott selbst. Ja, auch für den Leib. Auch für den Leib, erste Stelle ist Gott. Der kann mir wirklich helfen. Der hilft mir auch dann, wenn keine anderen Menschen mehr helfen können. Und auch bei meinen seelischen Nöten, erste Adresse immer Gott. So sollte es bei uns sein. Wir lesen über das Wort Gottes. Es ist nützlich, damit der ganze Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das lesen wir zum Beispiel auch über das Wort Gottes. Es reicht völlig aus für den Menschen. Es reicht vollkommen aus, damit er völlig zubereitet sei. Und das möchte ich uns einfach nochmal zurufen. Wer ist unser Ratgeber? Wer ist unser Helfer? Ist es nicht so, dass bei Christus alle Weisheit und Erkenntnis verborgen sind? Wenn ich wirklich Weisheit haben will, muss ich zu Christus. Dort finde ich wirklich Weisheit. Als zweitens, man hortet Geld und Besitz an. Und glaubt mal, wo das geschieht, da verabschiedet man sich auch irgendwann von Gott. Wer sich immer mehr Besitz und Geld anhäuft, der braucht Gott irgendwann nicht mehr. Was braucht man da noch? Man hat ja alles. Und wenn es mal schwierig wird, dann hat man irgendwie so ein fettes Sparbuch oder man hat eine Versicherung abgeschlossen. Und die wird dann schon helfen. Das ist auch Loslösung von Gott. Und das Dritte, was hier genannt wird, ist der Götzendienst. Das drückt auch Hochmut aus. Und wenn wir das so lesen, merken wir, das ist ja eigentlich eine sehr widersprüchliche Sache. Man bildet sich einen Gott, es ist das Werk meiner eigenen Hände und man kniet sich davor nieder und betet es an. Warum macht man so etwas? Es hat einen ganz einfachen Grund. Wisst ihr, dieser Gott, von dem hier die Rede ist, der ist so hoch und erhaben und der erscheint viel zu weit weg. Man will sich einen Gott haben, den man auf seine Ebene runterholt, ganz nach unten. Ja, wo man vielleicht sogar sagen kann, ich habe ihn gebildet. Merken wir, wir sind ja erschaffen worden nach dem Bilde Gottes. Und plötzlich bilden wir uns einen Gott nach unseren Vorstellungen, damit er mir ähnlich wird, damit die Distanz nicht so weit ist. Ja, vor so einem wird man sich noch niederbeugen. Der ist mir ja ziemlich nah. Und da merken wir, wozu wir uns am Ende selbst machen im Götzendienst. Zum eigenen Gott, zum Schöpfer unseres eigenen Gottes. Völlig absurd. Da sagt er, merkt ihr nicht, wo ihr gelandet seid? Wen wollt ihr euch da zu Gott machen? Und jetzt rückt Gott alles an seinen entsprechenden Platz. Verse 10 bis 22. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn, der Herrscher über alle Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird alleine erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöchern verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen. Um sich zu verkriechen in die Felsenspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. So lass nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Ich glaube, wir haben das deutlich gemerkt. Kommen so ein paar Worte wiederholend vor. Es geht immer wieder um seine Majestät und auch ein Ausdruck, der, glaube ich, zweimal vorkommt, und Gott wird allein erhaben sein an diesem Tag. Gott allein erhaben. Und darauf läuft das alles hinaus. Und wir merken, hier läuft keiner mehr umher, Kopf nach oben, stolz, auch keine stolzen Augen sehen wir mehr, alles guckt gedemütigt nach unten, alles Hohe wird erniedrigt werden. Wo finden wir hier die Menschen? Hier heißt es, sie haben sich alle verkrochen, weil Gott kommt. Und die Götzen, die man gebildet hat, versucht man schnell noch irgendwie loszuwerden, damit Gott die bloß nicht findet. Weil Gott allein erhaben sein soll an diesem Tag. Und am Ende, die Frage ist so wichtig, was ist der Mensch schon? 22. Und da wird es einfach beschrieben, schaut mal, woher haben wir unseren Lebensodem, unseren Atem? Von Gott geschenkt. Jeder Atemzug, den ich mache, von Gott geschenkt. Wie abhängig sind wir eigentlich von diesem Gott? Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Jeder Atemzug, den habe ich nur, weil Gott ihn mir jetzt gerade schenkt. Ansonsten ist es vorbei mit mir. Und da werden wir doch ganz, ganz klein. Da fragen wir uns, wer bist du schon? Diese Frage hat sich auch ein anderer gestellt, der Psalmist David. Ich denke, den Psalm kennen wir gut, Psalm 8. Ich meine, er war ja nicht irgendwer. Es war der König Israels. Aber wenn er darüber nachdenkt, fragt er Gott ganz verwundert, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Der ist ganz baff. Sagt, warum denkst du überhaupt an uns? Aber wisst ihr, das ist auch der entscheidende Punkt. Das Wichtigste, was es gibt, ist, dass Gott an uns denkt. Das ist das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist, dass dein und mein Name im Buch des Lebens steht, in Gottes Buch. Das ist ein Ausdruck davon, dass Gott an mich denkt. Das Wichtigste ist, wenn ich am Ende vor Jesu Thron stehen werde, dass er sagen kann, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Das ist das Allerwichtigste. Wisst ihr, und das ist auch mein Stolz, das ist mein Ruhm, dass Gott an mich denkt, dass er mich kennt. Und das sollte auch unser Ruhm sein, weil aller anderer Ruhm wird am Ende vorbei sein. Alles, wofür wir uns gemacht haben und was wir aus uns gemacht haben in dieser Welt, das wird nicht mehr zählen. Am Ende wird nur die Frage sein, kennt Gott dich? Und er wird viele nicht kennen, das wissen wir. Das ist also das Entscheidendste. Gehen wir rüber zu Kapitel 3. Gott richtet, indem er Jerusalem und Juda alle Stützen wegnimmt. 3:1-15. Denn siehe, der Herrscher, der Herr der Herrscher, nimmt von Jerusalem und Juda Stab und Stütze weg. Jede Stütze an Brot und jede Stütze an Wasser. Den Helden und den Kriegsmann, den Richter und den Propheten, den Wahrsager und den Ältesten, den Obersten über 50 und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen, einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Wenn einer dann seinen Bruder im Haus seines Vaters festhalten wird und sagt, du hast einen Mantel, sei unser Oberhaupt und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand, so wird er an jenem Tag schwören und sagen, ich kann nicht Wundarzt sein und in meinem Haus ist weder Brot noch Mantel. Mach mich nicht zum Oberhaupt des Volkes. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie, und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Wehe den Gottlosen. Ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Der Herr tritt auf, um zu richten, und er steht da, um die Völker zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Ihr habt den Weinberg kahl gefressen. Was ihr dem Elenden geraubt habt, ist in euren Häusern. Warum zertretet ihr mein Volk und unterdrückt die Person der Elenden, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher. Man muss sagen, wenn man diesen Abschnitt so liest, dann ist es nicht so ganz klar, was hier Gericht ist und was Auslöser des Gerichts ist. Da muss man schon so ein bisschen hinschauen. Aber ich glaube, Auslöser für das Gericht, das finden wir in den Versen 8 und 9. Warum richtet Gott sein Volk? Er sagt es hier sehr deutlich, weil man seiner Majestät trotzt. Das heißt, seine Ordnungen werden in den Dreck gezogen, man tritt frech gegenüber Gott auf. Was wir hier merken, schlimmste Sünden werden nicht mehr im Verborgenen gehalten, sondern, hier heißt es, die Sünden, man redet ganz offen darüber. So wie damals bei Sodom. Und ich glaube, da macht es bei uns gleich Klick. Da denken wir auch an unsere Gesellschaft. Wie offen man über Sünde spricht. Schlimmste Sünden, wo man gesagt hat, früher hat man das vielleicht im Verborgenen getan, man hat nicht darüber geredet. Das wird heute gut genannt. Und das ist unser Problem. Das, was früher gut war, ist heute böse. Was böse war, ist heute gut. Man hat alles verdreht. Wie demütigt Gott so ein Land? Schaut genau hin, in 3 Vers 1 steht das schon. Er nimmt alle Stützen weg. Alles, worauf man sich gestützt hat. Und es fängt bei dem Lebensnotwendigen an. Wir lesen von Brot, wir lesen von Wasser. Was so selbstverständlich war, ist plötzlich nicht mehr da. Und da denken wir auch an unsere Zeit. Für uns waren viele Dinge selbstverständlich. Plötzlich fangen wir zumindest an, darüber zu reden, dass Energie nicht da ist, dass es kalt werden könnte in unseren Wohnungen und Häusern. Ich glaube, uns geht es immer noch sehr, sehr gut. Aber wir reden mittlerweile darüber. Plötzlich merken wir, wenn Gott will, dann kann er uns also auch das wegnehmen. Und das kann er tun. Was lesen wir hier noch? Die Leute, auf die man sich gestützt hat, das waren Würdenträger, die hatten Rang und Namen, die hatten Ehre gehabt, die sind plötzlich nicht mehr da. Er nimmt die weg. Und stattdessen, wen gibt er uns? Lesen wir das hier. Es sind die Knaben, das heißt junge Leute. Die Rede ist von Mutwilligen, von Taugenichtse, Frauen und Verführern. Und die schwingen sich jetzt empor und das alles zum Schaden des Volkes. Und jetzt merken wir, jetzt geht es wirklich bergab. Respektlosigkeit ist da. Die Jungen treten auf gegen die Alten, sind einfach frech. Diejenigen, die unten eigentlich sind, treten frech auf gegen die Vorgesetzten. Das wird alles selbstverständlich. Man ist respektlos. Und dann, wenn das immer weiter bergab geht, es liegt irgendwann alles in Trümmern, dann sucht man einen, der die Verantwortung übernimmt. Das haben wir hier schön gelesen. Und der sträubt sich. Da sagt man, du könntest das doch machen. Er sagt, nee, ich glaube, du hast den Falschen ausgesucht. Ich kann das gar nicht machen. Keiner will mehr Verantwortung übernehmen für diesen Trümmerhaufen. Und ich glaube, da sollte es auch bei uns klingeln. Ich hatte schon gesagt, wenn Gott anfängt, uns das Lebensnotwendige vielleicht wegzunehmen, es sind junge Leute plötzlich, die die Gesellschaft diktieren wollen. Vielleicht kennt ihr auch das Lied von Herbert Grönemeyer. Kinder an die Macht, das ist das Allerschlimmste. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn ich überlegen würde, wenn meine Burschen an die Macht sollten, oh Mann. Und ich glaube, das sollte uns auch klar sein. Früher das graue Haupt, das war entscheidend. Ich habe auch ein graues Haupt, das will ich auch nochmal bemerken. Ja. Aber früher war es so gewesen. Die jungen Leute haben sich den Rat von den alten Menschen geholt. Ein junger Mensch wusste nicht so viel, ein älterer. Und plötzlich diktieren die jungen Leute. Eine andere Sache, die hier erwähnt werden, hört vielleicht auch nicht jeder gerne. Frauen übernehmen die Führerrolle. Das ist auch Gericht, Geschwister. Wenn Frauen ständig an der Macht sind, wenn man nach Frauenquoten schreit, dann zeigt es, dass es in unserem Land bergab geht. Hier wird es sehr ausdrücklich gesagt, dass es ein Gericht ist. Das ist ein Gericht. Und so merken wir, Gott versteht es, uns runterzubringen. Und die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und wir merken das auch. Irgendwann wird alles so wahnsinnig. Und wir fragen uns, wer kann das stoppen? Wir haben das Gefühl, das kann niemand mehr stoppen. Wir hoffen vielleicht auf eine andere Regierung und die kommt vielleicht aber nicht mehr. Und dann merken wir es plötzlich, es ist Gericht. Gott lässt die Sache laufen. Und da kann man auch nichts mehr gegen machen. Da kann man nur noch flehen und beten. Und da helfen auch keine Wahlen mehr. Wenn Gott uns dem Gericht ausliefert, ist es vorbei. Und dann bricht alles am Ende zusammen. So weit zusammen, dass niemand mehr die Verantwortung für dieses Land übernehmen will. Was für uns vielleicht wichtiger ist, dass wir einen klaren Stand haben. Wisst ihr, früher war es so gewesen, die Kirche, die trabte so langsam immer hinterher. Nach und nach übernahm sie auch die Dinge, das wissen wir. Aber ich staune darüber, wenn ich nur an die EKD denke, Evangelische Kirche in Deutschland, die trabt mittlerweile nicht hinterher. Wir merken es mittlerweile, sie werden Vorreiter für viele Dinge. Sie pushen die Dinge. Das darf nicht sein. Wir müssen zusehen, dass wir unseren Stand halten, dass wir dem Herrn treu sind, dass wir ihm nicht frech ins Angesicht trotzen mit solchen Dingen. Das ist so entscheidend. 3,16 bis 4,1, das Gericht kommt über die stolzen Töchter Zions. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zion stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Scham entblößen. An jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen, die Ohrgehänge, die Armspangen, die Schleier, die Kopfbünde, die Schrittfesseln und die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Festkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschchen, die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs gibt es Moder, statt des Gürtels einen Strick, statt der gekräuselten Haare eine Glatze, statt des Prunkgewandes ein Kittel aus Sacktuch und ein Brandmal statt der Schönheit. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Ja, Zions Tore werden klagen und trauern und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. An jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen. Lass uns nur deinen Namen tragen. Nimm unsere Schmach hinweg. Das wird hier sehr, sehr bildhaft beschrieben, die stolzen Töchter Zions. Wir merken, worauf sie stolz sind. Das ist ihre äußere Schönheit. Und sie scheuen auch keine Mühe, kein Geld dafür, sich irgendwie hübsch zu machen. Sie suchen Aufmerksamkeit. Hier wird das so schön geschildert. Sie wollen, dass man sich umdreht, dass man sie bemerkt. Zwinkern mit ihren Augen, wollen verführerisch sein. Ich weiß, in den Gemeinden hat das immer wieder für große Debatten gesorgt, diese Thematik gerade. Gerade auch wenn man 1. Timotheus 2 nochmal dazu nimmt und 1. Petrus 3. Natürlich die häufige Frage, ja, darf sich denn jetzt eine Frau nicht hübsch machen oder was ist das denn jetzt? Ich will uns auch gar nicht sagen, was eine Frau anzuziehen hat und was nicht. Aber eines lehrt uns die Passage sehr, sehr deutlich und das ist auch naiv zu denken, wenn man meint, egal wie ich mich nach außen gebe, Hauptsache mein Herz stimmt. Das ist Lug und Trug. Und das wissen wir auch von Jesus selbst. Er sagt, an den Früchten werdet ihr erkannt werden. Es ist eben nicht egal, wie ich mich nach außen gebe. Wir dürfen da nicht zu schnell sein. Manche ziehen zu schnell Rückschlüsse, die sagen, weil er so aussieht, also stimmt was mit seinem Herzen nicht. Nicht so schnell. Aber es sagt eben doch etwas darüber aus, wie ich mich nach außen gebe. Wir wissen das von Petrus. Er sagt, setzt nicht auf den äußeren Schmuck. Was ist für Gott kostbar? Ich denke, die Frauen wissen das. Er sagt, der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Wisst ihr, und ein sanfter und stiller Geist, was sucht er nicht? Der sucht nicht das Rampenlicht. Und er sucht nicht ständig nach fremden Blicken. Er möchte nicht irgendwie besonders erscheinen. So jemand ist bereit, sich komplett zu beugen und auch im Verborgenen Gott einfach zu dienen. Der sucht nicht das Rampenlicht. Und jetzt merken wir, Gott ist das zuwider. Ja, Gott ist das zuwider, wenn wir uns nach außen einfach stolz geben. Und er demütigt diese Frauen und er nimmt ihnen alles weg, worauf sie stolz waren. Und wisst ihr, weil das, dieser Stolz nur das Äußerliche betraf, haben sie am Ende nichts mehr. Nichts da. Alles weggenommen. Da gibt es kein Herz mehr, was für Gott kostbar ist. Und das ist das Tragische. Am Ende werden nochmal ihre Männer genannt, und das finde ich sehr bedeutsam. Die werden erst dann genannt, als die im Krieg gefallen sind. Wisst ihr, vorher haben die nämlich auf was anderes geschaut. Die wollten nämlich für die fremden Männer begehrlich sein. Das war denen wichtig. Und jetzt, wo die eigenen Männer nicht mehr da sind, fragen sie nach denen. Und ich glaube, das sollte uns vielleicht auch nochmal zum Nachdenken geben. Wir können dahin kommen, dass uns die Meinung oder das, was die anderen über uns denken und wie die über uns reden, wichtiger wird als unser Ehepartner. Und das sollte nicht der Fall sein. Es sollte uns viel wichtiger sein, was der Ehemann oder die Ehefrau über uns denkt. Und wenn ich mich hübsch mache, sollte es für den Ehepartner sein. Es kann doch nicht mein Anliegen sein, dass ich mich hübsch mache für jemand anders. Er gehört doch nicht mir. Nein, für den Ehepartner. Das ist entscheidend. Also auch die werden von Gott gedemütigt. Und jetzt kommt nochmal ein wunderbarer Ausblick. Das haben wir gemerkt, am Anfang gab es diesen Ausblick nach vorne. Jerusalem ganz erhaben. Und jetzt sehen wir nochmal auf Zion und da wird ein Spross genannt. Der Spross wird Zion künftig Reinigung und Segen bringen. Die Verse 2 bis 6 in Kapitel 4. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat, durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seine Versammlung bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der Hitze bei Tag sein und zur Zuflucht und zum Schirm vor Unwetter und Regen. Wir haben es vorher gelesen, den Töchtern Zions wird jeder Schmuck weggenommen werden. Und sie haben auch keinen Schutz mehr. Die Männer sind nicht mehr da. Und jetzt kommt diese Verheißung und die knüpft genau dort an. Die Schönheit ist weg, Schutz ist weg, alles liegt am Boden, es ist alles Brachland. Und plötzlich sehen wir, da sprost etwas hervor, etwas ganz Neues. Und wir wissen, dass dieser Spross, das ist nicht irgendwer, das ist der Messias. Hier haben wir eine Verheißung auf ihn. In Jesaja 11, Vers 1 wird das noch weiter erklärt. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seiner Wurzel. Hier ist die Rede von Christus. Und jetzt merken wir, wir reden nicht mehr, wenn wir über Schönheit, Herrlichkeit, Stolz reden, über Jerusalem oder Jerusalems Töchter, sondern wenn wir von Stolz reden, von Zierde, von Herrlichkeit und so weiter, dann reden wir von diesem Spross, der da plötzlich hervorsprach. Jesus selbst, das ist die Herrlichkeit, das ist die Schönheit, das ist, worauf wir am Ende stolz sind. Und wenn wir Zuflucht suchen, ja, da suchen wir auch nicht mehr Zuflucht bei den eigenen Männern, sondern wir kommen zu Jesus. Wird hier beschrieben wie so eine Hütte, es ist heiß, und wir merken, wir können nicht mehr und wir fliehen dort hinein. Das ist die Hitze des Lebens. Wenn alles über uns kommt und wir nicht mehr weiter wissen, dann kommen wir zu ihm. Und das ist dieses abschließende Bild. Und das wünsche ich uns heute, dass wir das begreifen. Jesus Christus ist letztendlich dieser Hohe und Erhabene. Und das sollte auch letztendlich unser ganzer Stolz sein. Und wo wir das nicht verstehen, da wird Gott ja auch diese Mittel gebrauchen, um uns das beizubringen, dass wir am Ende eigentlich nichts sind und dass wir ihm alles zu verdanken haben. Und am Ende wird es so sein, Christus wird über alles erhaben sein. Und ich wünsche uns, dass wir in diesen Gedanken immer weiter hineinwachsen. Amen.